Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch, Episode Nummer 54 zu einer extrem ungewohnten Uhrzeit, lieber Alex.
9.04 Uhr. Man hört es an unseren Stimmen, glaube ich, dass wir ja, mehr oder weniger frisch aus dem Bett gekrochen sind und deswegen noch ein bisschen belegt klingen, aber kann vielleicht auch mit dem Samstag zusammenhängen.
Ich denke ganz sicher, dass das auch mit dem Samstag zusammenhängt. Es hat sowas von einer Bassfolge, finde ich gerade. Also wir sind nicht krank, wir sind nicht, uns hat es nicht niedergestreckt oder sowas. Es ist lediglich Dienstagmorgen. Man muss halt auch einfach mal gucken, wie die Feste feiern, wie sie fallen. Das hat für Samstag gegolten, das hat allerdings auch für heute, für diese Podcast-Folge gegolten. Die Anja hat noch ein kleines Meeting und dann kommt sie auch hier gleich an den Stammtisch geflitzt. Das ist fast so ähnlich wie am Samstag, lieber Alex, in Giesing. Da habe ich ja auch vorher im Wirtshaus den Platz geschnappt und du bist eine halbe Stunde später dazugestoßen. So lange wird es bei Anja nicht dauern. Aber vielleicht steigen wir gleich mal ganz atmosphärisch ein. Natürlich werden wir über das Spiel in Saarbrücken reden. Gegen Saarbrücken. Das ist der Morgeneffekt. Ja. Und wir haben uns ja vielleicht gleich an dieser Stelle ein großes Dankeschön. An Karten zu kommen war gar nicht so einfach. Wir hatten ein ausverkauftes Haus mit 15.000 Zuschauern. Und ich möchte an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön weitergeben an zwei Fans, die es uns doch trotzdem ermöglicht haben, ins Stadion zu gehen, weil sie selber nicht konnten und gesagt haben, hey, dem Bergfest helfen wir. Ja. Großes Dankeschön dafür. Das ist immer wieder beim Thema Kameradschaft. Klasse.
Absolut. Dankeschön.
Ja, und wir haben gesagt, wir machen einen Giesinger Festtag, zumindest für uns. Und wie kann man das besser beginnen als in einem schönen alten Giesinger Lokal bei einem Weißwurstfrühstück?
Oder bei Schnitzel mit Pommes um 11 Uhr.
Genau, das ist so die Geschichte, auf die ich raus wollte. Ich mit Spätzle schön die Weißwurst angepackt, dein Spätzle die Weißwurst angepackt. Und was macht da Alex um 11 Uhr vormittags? Oh, nimm die Schnitzel mit Pommes.
Ja, ich habe nicht gefrühstückt und entsprechend war das der beste Zwischenweg zwischen Frühstück und Mittagessen. Hat man sich schon mal Schnitzel mit Pommes hinter und es war gut, war sehr gut.
Ja, ich sag mal, Witterungsbedingungen eigen. Wir haben uns, glaube ich, den schlimmsten Tag rausgesucht für dieses Heimspiel. Schnee treiben und dann quasi die Prozession den Giesinger Berg hinauf. Und aber irgendwie hat es ja passt. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt kein kaltes Wetter, es gibt nur kalte Kleidung. Und irgendwie hat es passt dazu. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich hatte nicht nur wegen der Kälte so ein ganz klein bisschen Gänsehaut, sondern natürlich auch wegen wieder vollen Rängen im Grünwalder Stadion. Wie haben Sie das letzte Mal erlebt beim Schalke-Spiel im Pokal? Da ist natürlich das Dach weggeflogen. Mhm. So emotional war es jetzt am Samstag nicht immer. Also es gab vielleicht so Phasen rund ums Tor, aber ansonsten müssen wir vielleicht mal drauf eingehen, bevor wir wirklich so aufs Spiel gehen, aufs Atmosphärische, weil wir es ja hautnah miterlebt haben. Die Anzahl der Fans, wunderbar, die grundsätzliche Atmosphäre und die Freude, dass es wieder so ist, natürlich auch. Am Sonntag ist die Maskenpflicht gefallen. Ehrlicherweise am Samstag hat sich eigentlich auch schon keiner mehr dran gehalten. Es hat sich fast wieder wie in alten Zeiten angefühlt, mit einer ganz, ganz großen Ausnahme.
Ja, es war, also du hast gesagt, es kam selten Stimmung auf. Ich würde fast sagen, es kam nie Stimmung auf. Ich war sehr, sehr enttäuscht, was die Stimmung angeht. Es liegt natürlich auch daran, dass die Ultras nicht da waren. Da kann man auch über die Gründe streiten. Aber auch von denen, die im Stadion waren, fand ich es, also irgendwie kam keine Stimmung auf und ich weiß nicht wieso. Ich kann es mir nicht erklären, weil das Spiel hätte es ja hergegeben. Aber auf mich ist das nicht übergeschwappt.
War es nicht Marcel Bär, der einmal in der ersten Halbzeit sogar angestachelt hat bei einem Eckball?
Ja, ein paar Mal. Auch Fabian Greilinger nach seiner Wahnsinnsrettungstat ist ja auch nochmal vor die Kurve gelaufen, hat nochmal angestachelt. Aber irgendwie, also ich habe das Grünwalder Stadion selten so leise erlebt.
Also zumindest so leise bei ausverkauftem Haus.
Ja,
ne? Ja, ich fand es auch ein bisschen seltsam. Also natürlich, also so ein bisschen Fangesänge und so waren schon da. Es war natürlich nicht so ganz koordiniert, als wenn du einen Capo hast. Das ist vollkommen logisch. Aber du hast es gerade angesprochen, über die Gründe kann man so ein bisschen diskutieren. Vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz drüber diskutieren, ich werde da jetzt einen Teufel tun und irgendjemand in die Pfanne hauen. Ich hinterfrage nur ganz ehrlich. Ja. Ich kann es bis zu gewissen Punkten nachvollziehen, dass man sagt, ja, wenn aus meiner Gruppe, keine Ahnung, wir sind 5 und 3 können nicht, dass man dann, oder aus gewissen Beschränkungen, dass ich dann eine gewisse Solidarität vielleicht an den Tag lege. Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt sogar so ein bisschen verstehen, weil natürlich, es fehlt dann auch vom Gefühl ein bisschen was, ne, wenn es ein Gemeinschaftserlebnis ist. Aber haben wir nicht schon mal das Thema gesagt, dass für Ultraszenen eigentlich immer so das Thema ist, nichts geht über den Verein und der Verein ist das, das ist eigentlich Wichtige, nichts ist größer. Sorry, aber
da macht man sich halt größer als der Verein. Es ist einfach so. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn man für Prinzipien einsteht, wenn man sagt, ich habe für mich festgelegt, das und das sind die Prinzipien und an die halte ich mich, egal was ist. Die Ultras haben gesagt, 2G und Maskenpflicht ist für uns nicht akzeptabel. Da ist kein vollständiger Support möglich. Ja, muss man anscheinend auch dann die Impfquote ein bisschen hinterfragen. Ja, und dann, ja, jetzt dürfen alle wieder zurück. Und ich finde 2G und Maskenpflicht, das ist exakt Maskenpflicht, die war eher auf dem Papier vorhanden als dann wirklich im Stadion. Das sind Bedingungen, die einen Support zulassen. Da braucht mir keiner etwas erzählen. Und wenn ich immer gebetsmühlenartig sage, nichts ist größer als der Verein und niemand ist größer als der Verein und dann steht so ein wichtiges Spiel an, wo es wirklich ja, es ist ein 6-Punkte-Spiel, sagt man immer so floskelhaft, aber es war ein 6-Punkte-Spiel und dann fehlt quasi das Herz der Kurve und dann kommt diese Stimmung dabei raus, dann ärgert mich das maßlos.
Ja, mich ehrlicherweise auch. Du hattest kurz die Ekstase beim Tor von Erik Tallek, weil es halt auch wahrscheinlich die unkonventionellste Situation war, weil du eigentlich schon gedacht hast, der Ball geht sowieso nicht rein. Ich sag mal, eigentlich psychologisch günstiger Zeitpunkt, aus einer Situation, wo man es jetzt vielleicht nicht erwartet hätte. Da war es wirklich so wie in alten Zeiten, aber das ist, naja, okay, beim Tor ist es auch irgendwie verständlich, dass du dann von hinten eine, in Anführungszeichen, positiv eine draufkriegst von vorne, dass du von links nach rechts da ein High Five und so, das ist vollkommen klar und dass du dann auch nach dem Tor erstmal ekstasisch anfängst zu singen, ist auch klar. Ja, aber ansonsten, ja, es war ja,
du halt brauchst halt dann in so einer Handbremse. Du brauchst halt dann in der Schlussphase auch den Support von der Tribüne als Mannschaft. Das ist einfach so. Und wenn der nicht kommt, klar, es war jetzt nicht der fehlende Support schuld, dass der Ausgleich noch fällt. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, aber du kannst gewisse Sachen beeinflussen, wenn du kontrolliert für Stimmung sorgst.
Aber man sieht mal wieder, wie wichtig auch ein organisierter Support mittlerweile ist. Ja, eben. Das kann man natürlich sagen, vor keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahren hat es das auch nicht gegeben. Ja, aber man kann nicht immer in der Vergangenheit leben. Also ein bisschen eine Organisation muss schon da sein. Man sieht, wie wichtig das auch ist. Gucken wir zurück auf das Spiel in Mannheim. Ja, also da hattest du ja den organisierten Support und da hat dieser natürlich kleinere Löwenblock im Vergleich zur Mannheim-Fankurve aber überhaupt nicht, Entschuldigung, den Ausdruck abgestunken. Im Gegenteil. Ja. Das war mindestens auf Augenhöhe.
Aber war da 3G wahrscheinlich?
Das ist jetzt die große Frage. Ich weiß es tatsächlich.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber offenbar.
Ich kann es mir nur so erklären. Ja. Aber du hast es auch ganz deutlich gesagt. Also das wirft jetzt auch nicht unbedingt das allerbeste Licht auf die aktive Fans, wenn man jetzt ehrlich ist. Weil wenn 2G das Problem ist,
und wie gesagt, ich will da keinem ans Bein pissen, aber das zeigt eben, wie du gesagt hast, es zeigt die Wichtigkeit dieser Fanszene. Und dann muss man auch als Fanszene mal über den eigenen Schatten springen, zumal ja einen Tag später alle Beschränkungen gefallen sind. Und es war ja absehbar, dass diese Beschränkungen fallen. Dann springe ich über meinen Schatten und gehe halt am letzten Tag der Beschränkungen trotzdem ins Stadion. Es wäre jetzt was anderes, wenn weiterhin 2G und Maskenpflicht gelten würde auf unbestimmte Zeit, dann ist das natürlich was anderes. Aber ein Tag später fällt alles, dann ein Tag hin oder her, ist dann auch schon wurscht.
Eigentlich ja. Zumindest gab es wieder Vollbier im Stadion. Also du hast wieder etwas mehr Geschmack auf der Zunge gehabt, Gott sei Dank. Es gibt wirklich gutes alkoholfreies Bier. Gibt es tatsächlich. Klingt komisch, ist aber so. Das im Stadion war es selten. Möchte ich jetzt. Sorry, da bin ich mal ganz ehrlich. Ich bin froh, dass jetzt die normale Version wieder da ist. Und ansonsten, ja, Giersing ist Giersing, Atmosphäre ist Atmosphäre, Kfui ist Kfui, um nochmal vom letzten Podcast mit Simon Pierce nochmal da zu zitieren. Und danach das Nachphilosophieren in einer anderen Giesinger Wirtschaft war auch sehr schön. Allerdings, kleine Frage an der Stelle, warst du auch körperlich so im Eimer? Ich bin am Abend tot ins Bett gefallen.
Ich bin immer noch körperlich im Eimer. Also wenn meine Corona-Tests nicht negativ wären, dann würde ich sagen, ich habe Corona. Also ich bin völlig am Ende. Aber das liegt auch nicht nur an dem Samstag, sondern ich weiß nicht, irgendwie hat mich das Spiel hat mich schon extrem runtergezogen, muss ich schon sagen. Aber es ist nicht der alleinige Grund, denke ich mal. Es liegt auch wahrscheinlich am Wetter draußen, dass jetzt nach 20 Grad und Sonnenschein plötzlich wieder der Winter eingebrochen ist und Zeitumstellung. Kommt vieles zusammen, glaube ich.
Ja, also ich bin wirklich auch, ich zehre auch noch ein bisschen davon. Nur leider nicht so im ganz positiven Sinne. Also wie gesagt, man macht ja durchaus regelmäßig Tests, alles negativ. Und jetzt holen wir die Anja zu uns an den Stammtisch. Das Meeting ist beendet. 10 Minuten, das sind die stäuberschen 10 Minuten.
Tja.
Na? Jetzt muss ich nur noch den Weg an den Tisch finden. Hallo Anja, hierher.
Hi.
Hierher an den Tisch.
Habe ich schon gefunden.
Da bist du. Sehr schön. Guten Morgen. Stammtisch am Morgen. Wie stehst du dazu?
Zu was?
Stammtisch am Morgen.
Frühstück, quasi. Geht gar kein Bier, ey. Wirklich. Geht nur Kaffee.
Heute auch Kaffee. Wir könnten heute doch Giesinger Breakfast nennen.
Oh ja, das wäre auch witzig.
Oh ja. Oh ja. Wir stoßen mal an mit Kaffee heute.
Es tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich bin noch nicht so drin im neuen Job. Ich vergesse jeden Tag die 9-Uhr-Konferenz.
Man sieht übrigens sehr viel Rot bei Anja. Rote Kopfhörer, rote Wand. Ich glaube sogar eine rote Tasse. Kann das sein?
Nee, die schwarz.
Und innen ist sie?
Innen ist sie rot, weil es eine New York-Tasse.
Ich hätte gesagt, das ist wieder Club, aber das ist ein anderes Thema. Anja, Alex und ich waren am Samstag ja im Grünwalder Stadion, haben über die Atmosphäre gesprochen. Es hat so ein bisschen gekrankt, weil auch die aktive Fanszene nicht da gewesen ist. Aber das Giersinger Kfui war da.
Ja.
Wie schwer war es denn für dich, dass du nicht mit uns mitkommen konntest?
Es war sehr schwierig. Das hat mir auch sehr leid getan. Aber mir war wenigstens nicht kalt. Das hat mich ein bisschen gefreut. Das war aber auch das Einzige. Und ich glaube, ich hätte mich im Nachgang super ärgern müssen, weil man einfach so ein bisschen wieder den Sieg nicht bekommen hat, den man sich vielleicht verdient hätte.
Dann wollen wir doch mal wirklich auf den Rasen gucken. Denn wenn man eines den Löwen nicht vorwerfen kann, dann ist es wäre fehlender Einsatzwille, Laufbereitschaft, Kampfeinsatz, Emotionalität. Wir haben es schon gesagt, der Funke hätte vom Rasen durchaus auf die Ränge umspringen können. Das wurde auch von der Mannschaft ein, zweimal eingefordert. Wir haben schon kurz jetzt gerade darüber gesprochen, dass das nicht stattgefunden hat. Jedenfalls nicht so, wie es hätte vielleicht stattfinden sollen oder müssen. Aber leistungsmäßig ein wunderbarer Auftritt von 60 München.
Ja, da kann man überhaupt nichts sagen. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, Saarbrücken ein bisschen überrascht, wie schwach die waren. Aber da gab es auch einige Ausfälle. Trotzdem Top-Leistung wirklich. Mit einem klaren Matchplan, mit einer klaren Philosophie, mit sehr viel Einsatz. Ich glaube, da kann man Fabian Greilinger beispielhaft hervorheben. Es hat ja eigentlich alles gepasst, nur halt bis zur 90. Minute.
Und danach. Weil du gerade sagst, Ausfälle bei Saarbrücken. Ja, Saarbrücken war so ein bisschen, ich habe auch gedacht, die kommen im Schaum vom Mund nach dem Türkgücü-Urteil. Ich will jetzt nicht sagen, man ist immer so stark, wie es der Gegner auch zulässt. 60 hat wenig zugelassen. Aber ich hatte schon auch so ein bisschen den Eindruck, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Ich will nicht sagen Arroganz, aber irgendwie so vielleicht ein bisschen zu selbstsicher, dass man mit 60 dann doch da ganz gut umgeht. Ich weiß nicht, ob nicht der ein oder andere Saarbrücker nicht vielleicht doch auch ein bisschen überrascht war, dass 60 auch Schaum vorm Mund hatte.
Boah, gute Frage. Also Arroganz hätte ich jetzt nicht beobachtet. Ich glaube, dass die überrascht waren, eben wie schnörkellos 60 nach vorne gespielt hat. Immer diese langen Bälle durch die Mitte, da ging wirklich sehr, sehr viel. Und Saarbrücken war auch sehr offen hinten, muss man sagen, sehr weit aufgerückt. Die haben da, glaube ich, andere Löwen erwartet. Aber ob sie jetzt arrogant waren, Also jetzt nicht, würde jetzt nicht behaupten.
Stichwort Ausfälle, nächster Punkt. Und du hast den Namen schon genannt, Fabi Greilinger hinten links, Ersatz für Philipp Steinhardt. Ich muss zugeben, ich habe noch in mir so ein bisschen den Reflex, oh, Steinhardt fällt aus. Ich mag Philipp Steinhardt. Ich weiß aber auch, dass gerne mal einfach auch ein Fehler mal sich einschleicht. Und das ist dann meistens einer, der so ein bisschen das Gesamtkonstrukt ins Wackeln bringt. Aber grundsätzlich bin ich immer noch so, wenn Steinhardt ausfällt, oh, was machen wir denn da? Ich muss es mal ganz ehrlich sagen, spätestens seit diesem Spieltag muss ich dieses Gefühl einmotten, weil ein Fabian Greilinger hinten links, das ist schon eine Wucht. Ja. Und da muss ich auch mal den Hut davor ziehen, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Wir wissen alle, Fabian Greilinger eher einer, der offensiver links agiert, aber der hat vielleicht jetzt auch seine Bestimmung gefunden, auch in diesem Kölner System, wo er halt doch auch gewisse Freiheiten nach vorne trotzdem hat. Die Laufbereitschaft oder das Laufkönnen hat er. Und der kommt mittlerweile, ist er ganz nah an der Kategorie Hiller dran, sage ich mal, ne? Löwengesicht, Löwenkämpfer, Löwenherz und möchte ich ganz deutlich hier mal sagen, ganz großes Chapeau in Richtung Fabi Greilinger, übrigens Note 1,5 beim Kicker und das ja, völlig vollkommen zurecht.
Ja, Philipp Steinhardt ist immer so die Nummer sicher, also der, ich finde nicht, dass er immer wieder für einen Fehler gut ist, er ist eigentlich sehr stabil hinten, aber er ist halt vor allem hinten stabil, er macht seine Aufgabe defensiv, wahrscheinlich einer der besten Linksverteidiger der dritten Liga. Und Fabian Greilinger ist halt Spektakel. Der traut sich mal, der geht ins 1 gegen 1, der macht auch mal vielleicht einen Fehler, aber bügelt ihn dann halt auch gleich wieder aus oder sprintet mal von der gegenüberliegenden Eckfahne zurück zum eigenen Tor, um dann das Tor zu verhindern. Das war ja eine
unfassbare Aktion.
Das sind halt Sachen, ja, Fabian Greilinger ist halt, der reißt dich halt eher aus den Sitzen als ein Philipp Steinhardt, ohne jetzt Philipp Steinhardt zu nahe zu treten.
Ich glaube tatsächlich, dass es die Kombi macht. Ein Fabi Greilinger, glaube ich, kann es auch vor allem nur machen, wenn ein Steinhardt halt oft geliefert hat. Ist ja schon ein junger Spieler und so ein junger Spieler tut sich ja leichter, wenn er so ein Konstrukt hat, in das er reinkommt, was eigentlich relativ gesettelt ist. Und deswegen glaube ich, ist es quasi dieses Konstrukt der beiden, das dem Jüngeren ganz, ganz viel ermöglicht.
Also quasi das, die steinhardsche Vorarbeit, der ein Puzzlestück ja. eines funktionierenden Kollektivs ist ja. Und auch das Anstacheln der eigenen Leistung.
Es ist ja auch immer deine Aufgabe eigentlich. Du gehst ja nicht immer nur vom Platz, weil du jetzt nicht performt hast. Du gehst ja auch manchmal vom Platz, weil jemand anderes was anderes besser leisten kann. Da kommen wir schon zusammen, gell, bei dem Punkt. Und dann ist es für einen Greilinger, der ist ja ein ganz anderer Spielertyp, dann ist es für ihn einfach ein Goldtablett, was da serviert wird. Da kann er sein Ding dann ausleben. Und da muss man dann dem Steinhardt Danke sagen, dass er so gute Vorarbeit oft geleistet hat.
Spricht für das Kollektiv.
Ja.
Ne? Und aber da ist also Konkurrenz belebt das Geschäft.
Total.
Muss man halt in der Hinsicht auch ganz deutlich sagen. Und diese in Anführungszeichen positiv gemeinte One-Man-Show links hinten mit Philipp Steinhardt, die ist jetzt eigentlich vorbei, weil wir müssen uns nicht mehr die Sorgen machen, oh, Philipp Steinhardt fällt aus. Wer hilft denn hinten links mal aus? Nein. Der safe Backup ist Fabi Greilinger mit Tendenz Angriffsmodus.
Ja, aber ist
übrigens schon länger das Backup. Also Fabian Greilinger ist jetzt nicht das erste Mal, dass er ein gutes Spiel macht, aber
nein,
das war schon wirklich die bisherige Krönung am Samstag.
Absolut. Also wie gesagt, emotional, aber auch von der Leistungsdichte her da hinten sehr, 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 sehr fein. Es war ja, wenn wir jetzt mal Jannik Deichmann ausrechnen, eine sehr junge Verteidigung, die 60 da aufbringen musste, zwangsweise. Und ich gebe offen zu, ich habe mir auch am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ein Sammy Belka hier hat einfach seine Stabilität wieder gefunden. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber es musste ein ganz junger ins kalte Wasser geworfen werden. Und das ist Leandro Morgalla. Und das größte Kompliment, was man so einem jungen Burschen machen kann, ist, es fiel nicht auf, dass er der blutjunge Innenverteidiger ist, der eigentlich noch kaum Profi-Erfahrung hat. Und das ist, glaube ich, wirklich das große Kompliment, was man ihm machen kann.
Ja, er war der Abwehrchef. Er hat die Abwehr zusammengehalten mit 17 Jahren und hat eine Ruhe ausgestrahlt am Ball. Ist er auch öfter mal dann ins Dribbling gegangen von hinten raus, was immer wieder ein Risiko birgt. aber der traut sich was zu, der hat einen klaren Plan im Kopf. Also das war, da hat er echt sein Meisterstück gemacht. Und das sind genau solche Spiele, wenn du als junger Verteidiger da reingeworfen wirst mit 17, du kannst natürlich wie gegen Mannheim gleich einen Handelfmeter verursachen, unglücklicherweise, oder du spielst halt so ein Spiel und daran wächst du. Und du wächst auch an so einem Spiel wie gegen Mannheim, auch klar. Das ist eine Riesenchance für ihn und momentan nutzt er die zu 100%. Ich habe zuerst gedacht, ist das eine Fata Morgana im Schneegestöber oder ist das wirklich ist wirklich der Abwehrchef bei uns? Aber er war es.
Die Fata Morgana am Giesinger Breakfast. Ach, haben wir schon wieder den Titel?
Ja.
Ich fürchte es fast. Es war übrigens der siebte Einsatz von Leandro Morgana. Es war der zweite über 90 Minuten. Auch in Mannheim durfte er schon über die volle Distanz ran. Ich mache jetzt mal eine ganz steile Prognose. Es wird nicht sein letzter 90-Minuten-Einsatz gewesen sein in diesem Jahr.
Ja.
Er hat sich auf alle Fälle für mehr qualifiziert. Kleiner Blick, weil das ja auch immer so ein Thema im Löwenkosmos ist. Blick auf die Vertragsdauer. Läuft noch bis Sommer 2023.
Dann so schnell wie möglich verlängern.
Wenn da Optionen sind, ziehen und ganz schnell verlängern. Mhm. Da wächst was heran. Wir wollen den Jungen jetzt noch nicht in den Himmel heben und loben, aber wir sehen das Potenzial, das da ist. Und es wäre töricht, wie man so schön sagt, da nicht frühzeitig auch schon wieder Weichen zu stellen. Ganz starke Sache. Die beiden Youngster, Greilinger und Morgala, absolut on point. Für einen hat mich das Spiel am Samstag sehr gefreut, weil er sich endlich belohnt hat. Und ihr wisst alle, von wem ich rede, es ist Erik Tallek. Mhm. Wir haben ihn an diesem Stammtisch auch schon oft gescholten, haben gesagt, da ist so viel Potenzial, wieso funktioniert das nicht? Hat der Heimweh? Ist da einfach, wo ist die Blockade? Und was mein Eindruck ist, es war jetzt nicht, dass ein Knoten geplatzt ist, sondern das war ein langsames Auswickeln dieses Knotens über viele Wochen, über viele Spiele, wo es immer besser gegangen ist, jedes Spiel so ein Tick besser. Und jetzt hat er sich endlich belohnt, hat das Tor gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in der Fanszene genauso honoriert und auch mitbekommen worden ist. Ne? Das ist nicht einmal einwechseln, Tor, Peng, Knoten weg, sondern ein ganz, ganz stetiges Arbeiten an Defiziten, sei es körperlich, mental, spielerisch. Da hat hundertprozentig das Trainerteam und Michael Köln einen ganz, ganz großen Anteil daran. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, mich freut es immens für Erik Tallek, dass er sich mit dem Tor jetzt belohnt hat. Anja, wie hast du den Erik denn so in den letzten Wochen mitbekommen? Würdest du meine bescheidene Einschätzung da teilen?
Ich teile die zu 100% und ich würde auch da das Trainerteam auch sehr hervorheben. Und ich glaube, er hat auch akribisch dafür gearbeitet, dass er das hinbekommt in jedem Training mit Sicherheit. Aber dieses Trainerteam muss ich, glaube ich, allgemein so hervorheben, weil ich glaube auch, dass ein Fabi Greilinger oder andere junge Spieler, die wir haben, diesen Mut auch von denen zugesprochen bekommen. Sachen machen zu dürfen und auch Fehler machen zu dürfen, weil sie sind nicht so hart erprobt und alles. Oder auch Morgala, wie wir jetzt gesagt haben, dass er in dem Spiel überdurchschnittlich gut war. Du brauchst den Rückhalt dieses Trainerteams und wenn du das hast, dann zaubern auch die Jungs, also die ganzen Jungspieler, was aufs Feld. Und ich glaube, das ist halt der stetige Prozess und dafür brauchst du deine Leitwölfe so links und rechts, die stabil sind und ihr Ding machen und dann können die Jungen sich auch gut entfalten. Und das dauert seine Zeit. Bei manchen platzt der Knoten manchmal sofort. Erik Tallek ist halt einer, der hat halt ein bisschen Anlauf gebraucht. Und wenn er dann drin ist, dann nimmt er schon ordentlich Fahrt auf.
In den letzten 5 Spielen durfte er in der Startelf ran. Davor war halt eher die Bank sein Stammplatz. Sagt auch ganz, ganz viel darüber aus.
Das ist ja übrigens auch die ganz große Stärke von Michael Köllner, einfach auf die Jungen zu schauen. Deswegen ist Michael Köllner auch der richtige Trainer für 60. Er hat sein halbes Leben in der Nachwuchsarbeit gearbeitet, war ja auch Stützpunktleiter beim DFB und so. Der hatte einfach einen Blick drauf, junge Spieler zu entwickeln und zu Profis zu formen. Und das ist das ganz große Plus von Michael Köllner. Gar nicht so ich weiß nicht, er kann bestimmt mit den alten Haudegen auch zurecht, aber er hat schon einen besonderen Blick auf die ganz Jungen. Und das tut ihnen gut. Und er gibt ihnen auch, an Erik Tallek sieht man das ja, er gibt ihnen auch die Chance, wenn es mal länger nicht läuft. Der stellt ihn wieder auf und irgendwann klappt es halt dann.
Ja.
Und das in den letzten Wochen hat das Erik Talik sehr, sehr gut gemacht und das jetzt gekrönt. Und man hat auch die Reaktion dann der Mitspieler gesehen beim Tor. Die haben sich für ihn gefreut. Ich glaube, der ist zu 100% angekommen in dieser Mannschaft.
Würde ich genauso unterschreiben. Auch bei ihm blicken wir einmal ganz kurz auf die Vertragsdauer. Auch bei ihm läuft der Kontrakt bis Sommer 2023. Und ich glaube, also ich hatte über diese Saison lange gesagt, ob da noch eine dritte Saison kommt von Erik Talik, hätte ich so nicht sofort unterschrieben. Jetzt glaube ich, dass er nochmal richtig Blut geleckt hat und sagt, jetzt nochmal erst recht.
Zumal du den ja noch entwickeln kannst. Erik Talik ist 22.
22.
Ja. Dem steht die Karriere noch offen. Also da wird noch viel kommen.
Genau, so ist es. Und jetzt kommen wir zum ärgerlichen Punkt, diesen verdammten Ausgleich. Eine Verkettung vieler kleiner Fehler. Ich glaube, so lässt sich das runterbrechen. Und ehrlicherweise muss man jetzt auch, und das tue ich ehrlich gesagt nie gerne, und Anja tut es auch nicht gerne, das Thema Schiedsrichter mal kurz rausziehen. Ich glaube, da können wir jetzt lebhaft drüber diskutieren, und zwar auf vielen Ebenen. Ich glaube, wir können uns jetzt einfach mal grundsätzlich erstmal einig sein, dass der Schiedsrichter Sven Jablonski nicht seinen besten Tag hatte. Das passiert. Menschlich. Kann passieren. Kein Thema. Blöd ist es, wenn dann entscheidende Situationen mit drin sind. Man kann den Löwen einen Handelfmeter zusprechen, vor allem, weil ein entsprechender für Mannheim gegen 60 schon gepfiffen wurde. Man kann darüber diskutieren, ob vor dem Ausgleich für Saarbrücken in der Nachspielzeit ein Stürmerfoul vorgelegen hat. Darüber kann man auch diskutieren. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen grundlegend darüber diskutieren. Denn Sven Jablonski ist ein FIFA-Schiedsrichter, der vor allem in der ersten und zweiten Bundesliga pfeift. So, das ist erstmal gut. Ich finde es vom DFB auch ehrlicherweise einen nicht unverständlichen Gedankengang zu sagen, das ist ein wichtiges Spiel, da könnte es heiß hergehen, da tun wir einen Erfahrenen hin. Kann ich auch nachvollziehen. Ähnlich damals mit Dennis Aitekin übrigens beim Spiel Ingolstadt gegen 60. Hat damals auch nicht so gut funktioniert, anderes Thema. Aber grundsätzlich, der Grundgedanke, vollkommen richtig. Und jetzt stelle ich aber die Frage, ist es wirklich sinnvoll, das zu tun? Und Alex schüttelt schon den Kopf. Wir haben vorhin tatsächlich schon mal ganz kurz drüber geredet. Alex schüttelt den Kopf und erklär mir mal, warum.
Ich finde, man sollte speziell Schiedsrichter für erste und zweite Bundesliga ausbilden und man sollte speziell Schiedsrichter für dritte Liga oder auch dann Regionalliga ausbilden. Denn mit Videoassistent und allen technischen Hilfsmitteln pfeift ein Schiedsrichter in der Bundesliga und in der zweiten Liga anders, als wenn er in der dritten Liga ist. Und man merkt es an Sven Jablonski, der, ist jetzt meine These oder mein unterschwelliger Gedanke, der hat immer im Hinterkopf in der Bundesliga, ja, da ist ja noch ein Videoassistent in Köln. Und wenn ich mal was nicht pfeife, dann greift er eh ein. Also lass ich lieber mal laufen. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, wenn Sven Jablonski hat, glaube ich, 12 Bundesligaspiele in dieser Saison gepfiffen und ungefähr genauso viele Zweitligaspiele und erst 3 Drittligaspiele. Das heißt, er ist an den Videoassistenten gewöhnt. Und jetzt kommt er nach München, hat keinen Videoassistenten und muss sich da umstellen, auch im Kopf, und quasi für sich selbst Dinge entscheiden, was ja eigentlich normal ist im Fußball. Aber ich glaube schon, dass du das als Schiedsrichter, auch wenn du darauf achtest, nicht hundertprozentig abstellen kannst. Man hat es auch am Linienrichter ein paar Mal gesehen, der hat dann sehr, sehr spät die Fahne gehoben bei Aktionen oder gar nicht, weil er sich gedacht hat, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da im Hinterkopf war. Aber ich glaube, man sollte eben speziell Schiedsrichter dafür haben, mit dem Videoassistenten zusammenzuarbeiten und dann welche, die wirklich darauf getrimmt sind, alleine sofort entschieden Entscheidungen zu treffen.
Anja, du bist doch unsere Schiedsrichterflüsterin.
Oh Gott, ja.
wie siehst du denn die Geschichte?
Ich sehe es ähnlich, weil ich glaube, dass du das auch als Mensch, wenn du erste, zweite Liga pfeifst, du hast es ja intus, wie du das machst. Und dann kommst du in dieses, ich sage jetzt mal ganz blöd, Haifischbecken, dritte Liga, weil da hast du halt diese Hilfsmittelchen nicht. Aber wie Alex schon gesagt hat, du kannst das nicht so schnell umstellen. Und das hast du nicht im Kopf. Und du weißt es aber auch unterbewusst. Eigentlich sitzt da wer in Köln, der mir helfen kann. Und das macht es halt extrem schwer. Also es sind Gewohnheiten, die die ja haben. Und dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Also sie haben es ja genauso jetzt routiniert die ganze Zeit gemacht. Aber dann ist halt die dritte Liga wirklich nicht das Richtige dafür.
Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, welche Spiele Sven Jablonski in dieser Saison auch gepfiffen hat. 12-mal erste Liga, 6-mal zweite Liga, 3-mal dritte Liga. Ich habe auch nochmal geguckt, welche Spiele das waren. 12. September, Braunschweig gegen Osnabrück. 25. Januar, Osnabrück gegen Würzburger Kickers. Und jetzt, 2. April, 60 München gegen Saarbrücken. Da ist halt ganz viel Pause dazwischen. Ich würde ganz gern das Thema reinschmeißen. Du kennst doch deine Pappenheimer. Dort, wo du regelmäßig im Einsatz bist, da kennst du deine Pappenheimer. Du kennst Gepflogenheiten, du kennst Umgangsformen, du kennst Verhaltensweisen. Ich sag mal den Spirit der Liga. Mit gerade mal 2 Saisonspielen vor diesem Spiel jetzt auf Giesings Höhen, da bist du gefühlsmäßig nicht drin. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf an Sven Jablonski, das ist nur menschlich. Aber vielleicht sollte man dann die Schiedsrichteransetzung ein bisschen überdenken, ob er dann nicht sagt, dann nehme ich den erfahrensten aus Liga 3 und setze ihn an.
Ja, genau.
Ja.
Und das war ja auch der Grund, warum Michael Köllner nach dem Spiel ziemlich deutlich geworden ist im Magenta Sport Interview. Er hat ja auch gesagt, ja, wenn das für Mannheim vor 2 Wochen gegen uns ein Elfer war, dann hätten wir auch einkriegen müssen. Ja, bin ich vollkommen bei ihm. Und Michael Köllner hat gesagt, er spricht von einem hausgemachten Problem des DFB. Und ich zitiere mal ganz kurz, ich gebe dem Herrn Jablonski 0 Schuld, aber in der Bundesliga und zweiten Liga haben sie den Videoassistenten, da bekommen sie ständig in das Ohr etwas reingesungen. Da ist die Entscheidungsfindung bei einem Schiedsrichter in so einem Spiel beeinträchtigt, weil er jede Woche anders pfeifen muss. Deswegen ist es für uns in der dritten Liga ein vehementer Nachteil. Er spricht also von dieser Absicherung, die da ist. Und wenn man ad hoc entscheiden muss, dann bin ich es nicht mehr gewohnt und mache Fehler. Und er spricht von einem krankenden System. Das System krankt und es will keiner wahrhaben. Es ist im Grunde genau das, was wir jetzt hier diskutieren. Und ich finde, das ist ein grundlegendes Thema, das mal wirklich auch besprochen werden soll.
Das ist interessant. Ich habe das Zitat von Michael Köllner ehrlich gesagt nicht gekannt. Ich habe nur das Interview gesehen, wo er gesagt hat, wir spielen noch ein gewichtiges, oder wir sprechen noch ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mit. Das habe ich jetzt gar nicht gekannt. Aber es ist ja eigentlich genau das, was wir gesagt haben, ja.
Aber die forschen Ansagen, über die sollten wir dann auch noch gleich reden. Haben wir noch kurz was zum Schiedsrichter? Weil sonst würde ich ganz ehrlich sagen, mit Blick auf die Lage der Liga und die Aussagen, die danach getätigt wurden. Ja, das war am Samstag ein ordentlicher Dämpfer. Wenn du das Ding gewinnst, bist du halt mittendrin. Was richtig wehgetan ist, halt, dass halt einfach auch die direkte Konkurrenz einfach seine Hausaufgaben gemacht hat.
Zum Schiedsrichter übrigens noch ganz kurz, Kickernote 5, also auch ohne weiß-blaue Brille, eine eher unterdurchschnittliche Leistung.
Mhm. Ja, leider. Leider. Also Kaiserslautern 5-1 gegen Duisburg, Braunschweig 3-2 gegen Havelse, aber auch eher so erwürgt, sage ich mal. Aber da sind halt die 3 Punkte hängen geblieben. Immerhin Mannheim nur 1-1 in Zwickau und hoppala, was ist denn mit Magdeburg los? 1-2 in Berlin. Kriegen die doch noch die Flatter? Also die haben gutes Punktepolster, aber da ist so ein bisschen der Flow raus. Blick auf die Tabelle. Braunschweig ein Spiel mehr, 60 München, 55 Punkte auf Rang 3, 60 auf Rang 5 mit 30 Spielen und 49 Punkten. Also gewinnst du einmal mehr als Braunschweig oder holst quasi dieses eine Spiel auf, bist du 3 Punkte dahinter. Aber natürlich war das ein Dämpfer. Du hast halt, der einzige Vorteil ist, du hast auch Saarbrücken gedämpft. Aber das hätte halt noch ein bisschen anders laufen können. Hättest jetzt 51 Punkte haben können, sieht diese Sache noch einmal ein bisschen anders aus.
Lautern und Braunschweig, die lachen sich schön ins Fäustchen.
Ja, die waren die absoluten Gewinner an diesem Spieltag. Wir dürfen nicht vergessen, Osnabrück, das Spiel in Halle ist ausgefallen, das muss nachgeholt werden. Also Osnabrück noch ein Spiel weniger als 60. Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, die Euphorie war vorher auch noch nicht wirklich da. Ich glaube, es wäre auch vermessen, jetzt irgendwie von Halali Aufstiegsjagd zu sprechen. Das Spiel am Samstag, das Ergebnis hat jetzt, also das Spiel hätte mir Hoffnung gemacht, das Ergebnis macht jetzt eher nicht. Aber es sind noch 6 Saisonspiele für 60 München. Und da sind noch viele Punkte zu vergeben. Grüße an Anja. Ja? Und nein, also da ist, die Messe ist noch nicht gelesen. Aber ich war trotzdem überrascht von dem Halali, zu dem die Löwenverantwortlichen nach dem Spiel geblasen haben. Ich glaube, da war ganz viel dicker Hals einfach mit dem 1-1 da. Wie überrascht wart ihr?
Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, weil man in den letzten Tagen ja schon gesehen hat, dass man mit einer ganz anderen Strategie an den Endspurt rangeht als letztes Jahr. Letztes Jahr ging es immer darum, ja, wir müssen jetzt Platz 4 holen, weil der DFB-Pokal ist so wichtig. Und das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen, ja, nicht von Aufstieg reden. Und jetzt, ja, bläst man zum großen Angriff und spricht offen von Aufstieg. Weiß ich nicht, ob die Taktik mehr bringt als die in der letzten Saison. Man wird es am Ende sehen. Aber da steckt ein bisschen Kalkül dahinter, auch bei Michael Kölner.
Zumal du ja auch sagen kannst, also sie spielen ja gut. Ja. Sie spielen selbstbewusst, sie spielen gut. Das 1-1 hat jetzt nicht dazu gepasst, aber sie können ja trotzdem mit breiter Brust ins nächste Spiel gehen. Klar kann man sagen, sie haben die 2 Punkte verloren, aber und klar kannst du immer ein Tor mehr vielleicht machen, aber das sehen vielleicht die in den 90 Minuten anders am Feld. Ja, da tun wir uns von außen immer ganz leicht. Aber du darfst trotzdem selbstbewusst in die nächsten Partien gehen. So ist es nicht. Und wenn sie das weiter so machen, dann fällt irgendwann das Momentum und dann ist es auf deiner Seite. Dann pfeift der Schiri vielleicht, auch wenn wir 60 München sind, dann doch mal was für uns.
Ja, wir haben mal Zeit, ja.
Genau. Und dann bist du nämlich schon leicht wieder vorne dabei. Wenn wir das anschauen, Magdeburg strauchelt ein bisschen da vorne drin. Wenn du im Kopf halt eigentlich schon durch bist, sage ich halt dazu nur. Dann kommt es nämlich ganz dicke auf.
Ja.
Also ich glaube jetzt nicht, dass Magdeburg das noch
verspielt. Das glaube ich auch nicht, aber da sind ja andere noch auf 2 und 3 und die haben auch schon mal unentschieden gespielt oder verloren und gepatzt, womit wir nicht gerechnet hatten.
Da musst du halt da sein. Und die nächste Chance gibt sich am kommenden Wochenende im Schwarzwald beim SC Freiburg 2. 60 gastiert dort am Sonntag um 13 Uhr. Hat vielleicht den kleinen Vorteil, dass ein Großteil der direkten Konkurrenz vorher ran muss. Gucken wir mal.
Oder Nachteil.
Oder Nachteil, das kannst du so oder so sehen. Freitag gastiert Kaiserslautern in Würzburg. Würzburg ist, ja, die müssen punkten. Denen fehlen 7 Punkte auf das rettende Ufer. Dann, was haben wir denn noch? Magdeburg gegen Viktoria Köln. Wobei wir vielleicht auf Magdeburg eher nicht so gucken.
Ja, und aber vor allem, ja, genau. 2 direkte Duelle, Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim und Wien-Wiesbaden gegen Braunschweig.
Ganz gut, genau.
Ich würde jetzt Wien-Wiesbaden nicht mehr zu den Aufstiegskandidaten zählen, aber die haben ja nichts mehr zu verlieren. Deswegen, das könnte ein Wochenende werden, das eher für uns läuft. Die Frage ist natürlich, was wir dann am Sonntag machen.
Das ist richtig, aber ich wage jetzt schon mal zu behaupten, dass der Löwenkosmos am Samstag die Konferenz von Magenta Sport durchaus interessiert verfolgen wird. Oder verfolgen sollte.
Ja.
Muss ich ganz deutlich sagen. Also dieser Spieltag, ich möchte jetzt nicht von, also Vorentscheidung wird es ja nicht geben, aber das könnte ein Wegweisender sein. Du kannst halt richtige Big Points machen. Also so richtig, richtig.
Oder halt dann, ja.
Wenn man die andere Richtung hakst, denkt. Oder du hakst was ab.
Ja.
aber ganz ehrlich, was haben wir gelernt in der dritten Liga? Da hakst du lieber erstmal gar nichts ab. Das ist einfach nur irre. Gucken wir mal ganz kurz auf den Spielplan von 60 München insgesamt. Was haben wir denn da noch? Also nach Freiburg 2, das Gastspiel, kommt Osnabrück nach Giesing. Dann geht es nach Duisburg, dann zu Hause Havelse. Und die letzten beiden Spiele sind in Magdeburg und dann zu Hause, letzter Spieltag Dortmund 2. Das Thema Magdeburg haben wir ja schon gesagt, im besten Fall sind die schon in Bier- und Feierlaune.
Werden sie auch sein bis dahin.
Sollten sie sein. Also,
sie brauchen noch einen Sieg und dann sind die durch. Den werden die holen irgendwann.
Ja.
Am besten nicht gegen uns.
Und ansonsten, ich möchte jetzt nicht overpacen, aber es gibt schwerere Restprogramme mit dieser Thematik im Hintergrund. Also.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, der Teppich ist bereitet, soweit gehe ich jetzt nicht. Aber wir brauchen 60 München braucht Schützenhilfe, wenn da nach oben noch was gehen soll. Aber Rang 4 wäre schön, DFB-Pokal. Also ich persönlich würde wieder ausgeben, holt euch Rang 4 und dann schauen wir weiter. Ich finde das ehrlicherweise schon richtig. Deswegen ich bin ein bisschen überrascht.
Das kannst du nach der letzten Saison einfach nicht mehr ehrlich verkaufen, diese Platz 4 Hinterherhechlerei. Das glaubt ja halt keiner mehr.
Ja, das mag sein mit den Ansprüchen, die wir vor der Saison angemeldet haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch im Saisonverlauf, das war halt zu viel Schlendrian einfach, als dass ich sagen würde, dass Platz 3 ist das Minimalziel. Ja. Also Ich spreche nicht von krachend gescheitert. Ich spreche nur davon, dass mehr Schlendrian als erwartet da war. Und deswegen muss man vielleicht doch ein bisschen kleinere Brötchen backen.
Absolut.
Gut. Das ist die Lage der Löwen momentan. Was haben wir noch auf unserer Liste? Was wollten wir ansprechen? Außer, dass der Wintereinbruch Gott sei Dank wieder vorbei ist. Ich hoffe, das war es jetzt auch, dass wir dann auch langsam aber sicherlich mal richtig Gas geben können. Die Löwenboxer haben wir noch.
Achso, ja.
Wir wollten nicht abgrätschen.
Wir können das Fußballthema ganz kurz noch abschließen. Die U19 hat 5:1 gegen Jahn Regensburg gewonnen, ist damit Tabellenführer in der Quali-Runde zur Bundesliga und ja, klopft da ganz stark an die Tür zur ersten Liga wieder bei den A-Junioren, was ganz, ganz wichtig wäre.
Das ist richtig. Die Damen haben am letzten Samstag noch am Abend noch gespielt in Giesing. Da ist das, ich glaube, das anvisierte Spiel gegen den TSV Ottobrunn in der A-Klasse konnte nicht stattfinden. Stattdessen konnte man die zweite Mannschaft des FC Augsburg zum Testspiel nach Giesing holen. 1:3 haben die Löwinnen verloren, aber das ist natürlich jetzt einfach nur ein Testspiel auch gewesen. Also deswegen trotzdem noch insgesamt alles auf Kurs. Bitte auch weiterhin die Löwinnen unterstützen. Finden wir eine tolle Sache. Wir wollten einmal darauf hinweisen, wer es vielleicht schon mitbekommen hat. Das haben bestimmt viele mitbekommen. 60 hat erstmals eine Bundesligamannschaft im Boxen und ist einfach der Underdog in dieser wirklich kleinen Bundesliga. Und wer schon mal bei den Löwenboxern war, vor allem beim Tudoringer Volksfest rund um den Vatertag immer, das macht richtig Spaß. Und Boxen ist ein toller Sport. Weiß ich aus der eigenen Familie tatsächlich. Die sind sehr unterstützenswert. Und zum nächsten Kampf, jetzt muss ich gleich mal nachgucken, wann der stattfindet. Das ist nämlich demnächst, ist am Samstag, den 9. April um 18.60 Uhr. Und jetzt lasst euch bitte nicht abschrecken. Das ist in der städtischen Turnhalle an der Säbener Straße 49. Diese Halle hat nichts mit dem Verein von der Seitenstraße zu tun. Also ihr müsst da nicht irgendwie Sorge haben. Nein.
Ich kann auch eingrätschen. Ich glaube, die gehört zum Turnerbund München, die Halle. Ist also keine FC Bayern-Halle.
Nein, also die Löwenboxer haben jede Unterstützung verdient. 60 ist, wie gesagt, der Underdog in der Liga und hat die ersten beiden Kämpfe verloren. Aller guten Dinge sind 3. Bis zu 1.000 Zuschauer werden zugelassen sein. Und es geht gegen den Tabellenführer Hannover Seelze. Und warum nicht den Tabellenführer einmal zum Stolpern bringen?
Nicht einmal den Tabellenführer schlagen, ja.
Ganz genau. Tickets gibt es unter tsv1860.org/shop. Einfach da mal vorbeigucken, finden wir sehr toll, dass 60 auch in der Breite immer wieder jetzt wirklich aktiv wird. Wir haben von Volleyballern ja auch schon mal gesprochen, Frauenfußball, jetzt sind die Boxer da. Absolut unterstützenswert, also auch mal den Löwen woanders supporten. Wir supporten auf alle Fälle weiterhin in Bergfestmanier. Nächsten Mittwoch wieder, dann mit Folge 55. Schnapszahl, ich muss aber keinen Schnaps damit bringen, oder?
Es kommt drauf an, wie das Spiel am Sonntag ausgeht.
Ja, wir bleiben einfach optimistisch. Anja hat es immer wieder vorgerechnet, solange die Punkte noch im Spiel sind.
Ja.
Bist du kleinlaut geworden?
Nein, ich denke immer noch in Punkten. Die anderen müssen sie auch erstmal holen. Die Abrechnung kommt zum Schluss.
Ja. Das klingt wie eine Drohung. Vielleicht an letzter Stelle noch zwei Wünsche von uns. Beste Genesungswünsche an Marco Mannhardt und auch an Görgi Schickli, zwei schwer verletzte junge Spieler. Wir wünschen beste Genesung und baldige Rückkehr auf den Trainingsplatz. Und nochmal ganz kurz, das wollte ich nicht vergessen bei den Boxern. Da guckt auch Michael Köllner hin. Der hat ihnen nämlich via LinkedIn nur das Beste gewünscht und glaubt ganz fest an den ersten Sieg in der Box-Bundesliga.
Da schau her.
Wir glauben ganz fest daran, dass diese Saison noch mega interessant wird in den letzten Spielen aus Löwensicht. Da glauben wir einfach mal ganz fest dran. Wir werden das beobachten, wir werden drüber sprechen. Jeden Mittwoch ist Bergfesttag, das wisst ihr. Und zum Schluss geben wir euch wie immer 3 wichtige Tipps. Bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und über allem steht vor allem 1. Bleibt löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.